Kleines Experiment heute Morgen. Funktioniert es, dass Papa und Tochter in den Gottesdienst gehen und die Mama daheim bleibt, weil unser jüngster Joel noch ein bisschen krank ist? Nee, nicht so ganz. Aber fast. Und das hat ja auch schon was total Schönes, weil genau dieses meine Tochter hängt an mir, auch schon ein Stück von dem ist, was ich euch heute Morgen weitergeben möchte. Leidet jemand unter euch? Er bete. Ist jemand guten Mutes? Er singe Psalmen. Ist jemand unter euch krank? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Und der Herr wird ihn aufrichten, wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag das gerechte Gebet in seiner Wirkung. Jakobus 5. 13 bis 16. Ihr kennt den Text bestimmt. Und wenn ihr ihn nicht kennt, dann kennt ihr ihn spätestens jetzt. Und ich habe auch schon mal darüber gepredigt. Und ich finde diese Vorgänge, insbesondere Krankengebet, Krankensalbung, das ist etwas, das machen wir auch als Gemeinde so. Klammer auf, wenn ihr krank seid, zögert nicht. Ihr dürft davon Gebrauch machen. Ihr dürft uns auch fragen, ob wir kommen und euch salben. Wir tun das. Das ist heute Morgen übrigens der Perikopentext. Das heißt, das ist auch der Text, der in der Landeskirche gepredigt wird. Und ich habe reingeschaut und habe gesagt, das ist genau richtig. Wir haben heute einen Segnungsgottesdienst. Das ist genau richtig. Ich weiß, ich habe über diesen Text schon mal gepredigt. Das ist 2 Jahre ungefähr her. Deshalb möchte ich heute Morgen auch gar nicht so in die Details dieses Textes gehen, sondern ich möchte mir diesen Jakobus anschauen. Diesen Jakobus und die Art, wie er Glauben lebt. Ich mag Jakobus. Und ich weiß, das ist ein fast schon schwieriges Bekenntnis als Theologe. Ich mag Jakobus. Weil es scheint ihm nicht so arg darum zu gehen, in seinem Brief eine Theologie zu entfalten, sondern er ist so ein Praktiker. Einer, der von und aus seinem Glauben berichtet. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sich manche mit ihm schwer getan haben. So, kennt ihr einen großen Vertreter, der sich schwer getan hat mit Jakobus? Martin Luther, richtig. Der hatte ein bisschen ein Problem mit dem. Der bezeichnet diesen Brief in seiner Vorrede zum Neuen Testament als Strohharne Epistel. Also als, wie soll man es übersetzen, knochentrockenen Brief. So, und sein Problem ist nicht, dass der so trocken schreibt, tut er ja überhaupt nicht. Sondern, dass er sagt, da kommt so wenig Gnade rüber. Da kommt so wenig Freiheit drüber. Da wird überhaupt nicht zwischen Gnade und Werk getrennt. Da kommt schon wieder was rein, das wollen wir doch eigentlich bei uns gar nicht haben. So, wie funktioniert denn das? Das müssen wir doch mal sauber auseinander dividieren. Wir müssen uns doch an Gott hängen und uns von ihm verändern lassen. Wir müssen doch die Kraft von ihm beziehen. Wir müssen doch von ihm her handeln. Wir müssen uns doch von ihm her begeistern lassen. So, und in seinem Ringen um diesen richtigen Umgang mit dem Jakobusbrief. Und er ringt mit dem. Das finde ich großartig an Luther, ja? Er sagt nicht Hü oder Hopp, sondern er ringt mit dem Ding. Und es ärgert ihn. Da ist er doch nicht bereit, ihn aus der Bibel zu streichen. Also so weit geht er nicht. Dann ist wieder klar, was höchste Autorität ist. Gott hat zugelassen, dass der Jakobusbrief seinen Weg in die Bibel gefunden hat. Also es ist auch klar, es ist ein Teil davon, auch für Luther. So, aber er stellt ihn ganz hinten ins Regal. Das kennt ihr vielleicht auch. Unliebsame Bücher stellt man hinten ins Regal, das macht Luther auch. Direkt kurz vor Judas noch so. Kurz vor die Offenbarung. Also da, wo es dann für ihn endgültig so in Spekulation ein Stückchen abgleitet. Dabei dürfte dieser Brief und dieser Jakobus eigentlich eine der ältesten Schriften des Neuen Testaments sein. Aber Luther hat ein Problem. Für ihn geht es darum, einen sauberen Unterbau für den Glauben zu finden. Das ist eine Herausforderung. Das ist auch die Situation, in der er steht. Ein Architekt
des Glaubens. Der sagt, da ist was in Schieflage geraten über die Jahre und das müssen wir wieder gerade ziehen. Wir müssen gucken, dass der Unterbau passt. Und da muss jemand mal saubere Linien ziehen und das tut dieser Jakobus einfach nicht. Und Luther stützt sich da nicht auf Verdienst, er stützt sich auch nicht auf Bezahlung, nicht auf die Kirche, sondern allein auf Jesus. Und das ist ihm wichtig. Das ist ihm so wichtig, dass er manchmal ein kleines bisschen aus dem Blick zu verlieren scheint, dass Glaube kein abstrakter Gedanke ist und bleibt. Und dass Glaube in seinem Kern dann, wenn er uns verändern darf und soll, wenn Gott wirklich in unserem Leben Einfluss hat, nicht ein Fürwahrhalten ist, sondern gelebte Beziehung. Wie die kleine Tochter, die eben nicht runtergeht, obwohl sie 5-mal gehört hat, dass sie heute runtergehen darf. Aber in dem Moment steht dann halt der Papa doch vorne. Und es bleibt deshalb, glaube ich, wichtig, ich möchte diesen Widerspruch jetzt nicht ganz aufheben, dass wir uns fragen, was glaube ich da eigentlich? Das ist die eine Seite der Medaille und das ist Luthers Problem. Dass er sagt, das müssen wir doch sauber kriegen. Hat Paulus doch auch sauber gekriegt, klar, hat er. War auch Paulus Mission. Deshalb stützt sich Luther so stark auf Paulus. Wir müssen doch sauber kriegen, was wir da glauben. Dass es da keinen Wildwuchs gibt. Dass es da nicht irgendwas komisch rummauschelt. Und gleichzeitig ist es mindestens genauso wichtig, dass Glauben etwas ist, das gelebt sein muss. Das ist eben nicht ein theoretisches Gedankengebäude ist, das in seinem Kern eben nicht zu vermittelnde Theorie ist, sondern das Leben. Das Leben mit Gott. Und in so einer Beziehung, da gibt es Auf und Abs, da gibt es Streit und Versöhnung, da gibt es Kampf, da gibt es ein Füreinander und manchmal gibt es auch mal ein Gegeneinander. Kenne ich das mit meiner Frau, so kenne ich das mit meinen Kindern und so kenne ich das sogar mit Gott. Dass Gott dabei nicht gegen mich ist, ändert nichts daran, dass ich es manchmal so empfinde. Dass ich Tage habe, wo ich das Gefühl habe, er schaut lächelnd auf mich herunter. Und dann gibt es Tage, an denen denke ich mir, Gott, da verstehe ich dich gerade nicht. Da verstehe ich dich gerade nicht. Bei allem Wissen, dass du es gut mit mir meinst, und ich hoffe, das weiß meine Tochter auch, da verstehe ich dich gerade nicht. Und wenn wir um gelebten Glauben ringen, dann kommen wir am Jakobusbrief genauso wenig vorbei wie an der Apostelgeschichte, wie an den Evangelien oder dem 1. Timotheus. Also wir haben es hier mit einem Pastor zu tun, der sein Herz offenlegt. Es geht ihm ganz konkret um Gemeindeleben. Es geht ihm um Heilung und es geht ihm um Heil und den Umgang damit. Ich bin manchmal verseucht von der Vorstellung, dass ich Gott um den kleinen Finger wickeln könnte und ihn nach meinen Wünschen dirigieren könnte. Wir haben heute Morgen einen Segnungsgottesdienst und allein bei der Formulierung klingt immer so ein ganz klein bisschen was davon durch. Segen ist nicht ohne Segner zu haben. Segen ist nicht ohne Segner zu haben. Nicht nur das nicht, also Segen ist nicht ohne Segner zu haben, aber Segen, der Segner ist Segen. Es gibt keinen Segen ohne Gottes Beziehung. Gottes Beziehung ist Segen. Da, wo der Glauben zum Instrument der Durchsetzung meiner Interessen wird, da, wo er verzweckt wird, da ist er in Dienst genommener Glaube, aber eigentlich kein richtiger Glaube. Deshalb ist es richtig, wie Jakobus hier, beim Beten und beim Suchen und beim Tasten anzufangen. So, irgendwo ist eine Seite abhanden gekommen. Seit Jesus für meine Sünden am Kreuz gestorben ist, und das ist schon ziemlich lange her, das war ehrlich gesagt vor meiner Geburt, weiß ich, dass meine Schuld mir vergeben ist. Das heißt, ich wachse in einer Welt auf, in der es zu den Grundparametern meines Lebens gehört. Und das ist grandios und ein Riesensegen, dass ich weiß, dass ich zu meinem Gott kommen darf. Das war nicht immer so. Ich darf vor meinen Gott kommen. Und so versuche ich in den Situationen, die ich so erlebe und erlebt habe, mein Handeln darin nicht nur mit Gott vorzubesprechen, also was soll ich jetzt tun, sondern auch mit ihm nachzubesprechen. Wie war das? Was habe ich da drin erlebt und gefühlt? Und warum? Was habe ich getan? Und warum? Und dann schaue ich mit Gott zusammen drauf. War das jetzt liebevoll? War das ehrlich? War es gut? Und dann bitte ich Gott, dass ich diesen Moment nochmal durch seine Augen sehen darf. Veränderung kommt nicht durch ein schlechtes Gewissen. Also durch ein schlechtes Gewissen kommt auch eine Veränderung, aber das ist nicht die gute Veränderung. Glaube ich, bin ich überzeugt von. Veränderung kommt nicht durch ein schlechtes Gewissen, sondern sie kommt da, wo wir einen Blick durch Gottes Augen wagen auf die Situation. Deshalb ist es wichtig, dass wir das machen. Dass wir uns auch trauen, mit Gott nochmal auf die Sachen draufzuschauen. Das braucht manchmal etwas Mut, weil es kann ja immer passieren, dass Gott die Dinge etwas anders sieht als wir selbst. Das erlebe ich ärgerlicherweise relativ oft. Insbesondere dann, wenn ich absolut überzeugt von meiner Meinung bin. Dann stelle ich fest, sobald ich auf die Sache nochmal durch Gottes Augen blicke, sieht es oft weniger schwarz-weiß aus. Bin ich plötzlich nicht mehr nur der Gute? Ist der andere plötzlich nicht mehr nur doof? Wird vieles klarer und verständlicher. Ich bin schon wieder an meiner Seite gesprungen. Okay, ich lasse mich heute Morgen ganz viel leiten. Wer glaubt, handelt anders. Bin ich überzeugt von. Es geht Jakobus überhaupt nicht darum, irgendwas nur in der Theorie einzuordnen, sondern er gibt hier Glaubensweisheit weiter, ganz praktisch, Gebetsweisheit. Und wer sich darauf einlässt, der macht sich, glaube ich, auf einen Weg, dass Glauben stärker in Gelassenheit und Geduld eingebettet wird. So, erstens, nachdem ich gerade schon bei zweitens war. Wer glaubt, handelt anders. Und du bist doch Christ, dann darfst du ja gar nicht. Habt ihr den Satz mal gehört? Oder ist bei euch die Schule lange her? Aber du bist ja Christ, dann darfst du ja gar nicht. Da wird so der Eindruck erweckt, dass Glaube so eine Zwangsjacke ist, die uns Menschen in ungewohnte Handlungsweisen presst. Ich weiß nicht, wie ihr Glauben erlebt habt. Vielleicht habt ihr so eure Revoltezeit als Teenie durch oder vielleicht fragt ihr euch auch gerade, was ist Glaube eigentlich und will ich das? Das Bild ist sehr verbreitet. Ist euch mal aufgefallen, dass der Teufel immer mit Bildern spielt? Dass der gut darin ist, die eine Seite in die andere zu drehen? So, 1. Mose, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem der Bäume im Garten essen dürft? Hat Gott? Nein, hat Gott nicht gesagt. Gell? Gott hat gesagt, ihr dürft von allen Bäumen essen, außer von dem einen. So, das ist aber ein Framing. Und plötzlich passiert was im Kopf. Oh Gott, der gesteht mir gar nichts zu. Und plötzlich werden die Positionen vertauscht. Plötzlich sind Adam und Eva damit beschäftigt, Gott zu verteidigen. Nein, das hat Gott nicht gesagt. So gemein ist er auch wieder nicht. Aber ja, okay, jetzt wollen wir uns das Recht überlegen. Ein bisschen gemein war er schon. Er hat uns gesagt, wir dürfen nicht von allen Bäumen was essen. Auch hier passiert ein Framing. Du bist Christ, dann darfst du ja gar nicht. Als Christ darf ich nicht zornig sein. Zum Beispiel. Man muss sich ja mal vergeben. Ist doch so, oder? Aber wenn ich schaue, wie zornig Jesus werden konnte, sogar richtig wütend auf den Tod zum Beispiel, dann sehe ich, dass Zorn durchaus auch eine heilige Seite haben kann. So, aber nicht jeder meiner Zörnchen ist heilig. Das muss ich mir von Gott sagen lassen. Als Christ darf ich mich auch nicht mehr um mich kümmern. Ist auch so. Blöd gelaufen. Dann muss ich ja Nächstenliebe und so. Ja? Sondern ich sag dir jetzt was. Mir ist es lieber, du kümmerst dich um dich, als dass du zu so einer komischen Christenkarikatur erstarrst. Bitte nicht. Wenn Jesus für dich gestorben ist, wenn Gott dich lieb hat, dann kann es nicht sein, dass du die ganze Zeit nur noch von dir wegschaust. Das kann nicht das Ziel sein. Aber du musst dich nicht um dich drehen. Das ist richtig. Du musst dich nicht um dich drehen, um dein Heil und die Erfüllung deiner Wünsche zu finden. Du musst dich auch nicht um deine Unsterblichkeit drehen. Darum kümmert sich Gott. Da ist ein Gott, der dich sieht. Es wird immer wieder zitiert hier. Es ist dieses Jahr die Jahreslosung. Ich finde sie total gut. Weil sie genau die positive Seite dieser Freiheit betont. Da ist ein Gott, der dich sieht und der dich annimmt. Und der Stück für Stück dein Herz heilen will. Als Christ muss ich ständig mitarbeiten. Das ist auch sowas. Nee, komm. Gott gönnt dir definitiv Pausen. Das andere ist dein persönliches schlechtes Gewissen als guter Christ. Aber Gott lädt dich auch ein, Teil eines sinnvollen Projektes mit Ewigkeitswert zu sein. Ein Baustein an seinem Reich. Du darfst an etwas Sinnvollem mitbauen. Übrigens, Gottes Reich findet nicht nur hier in der Gemeinde statt, ja? Also das ist jetzt nicht gleichbedeutend mit Spüldienst, auch wenn es cool ist, wenn wir einen Spüldienst haben. Richtig ist, dass es Frömmigkeit gibt und gab und immer wieder geben wird, die Glauben in ein Korsett aus rigoroser Moral steckt. Wo ganz klar ist, richtig und falsch, zwingende Regeln. Und ich finde nichts falsch an Orientierung. Ich finde nur, wenn diese Regeln uns einengen, dann wird es gefährlich. Dieser Fehler ist auch nicht auszurotten. Aber deshalb wird man dem Glauben viel eher gerecht, und da geht es mir wieder um die Perspektive, wenn man ihm eine andere Perspektive gibt. Glauben ermöglicht Freiheit. Viel wird ja von dieser Freiheit gesprochen und sie wird auch viel missbraucht. So im Sinne von Verantwortungslosigkeit zum Beispiel. Wir sind als Christen so frei, dann müssen wir uns keinem gegenüber mehr verantworten. Warte. War da nicht was? Verweist uns nicht die Bibel auf Gott und verweist uns nicht Gott wieder aufeinander? Also es geht offensichtlich, ist diese Freiheit nicht Individualismus im Sinne von frei von. Ich bin frei von allem. Ja, das ist nicht Glaube offensichtlich. Sondern frei zu. Eine Freiheit, uns in die liebende Abhängigkeit von Gott zu stellen. Ist natürlich von außen nicht zu verstehen und wirkt etwas irrational. Warum würdest du dich auf eine Frau festlegen, wenn es doch so viele gibt? Das ist genau dieselbe Frage. Weil Dinge nicht zu erleben sind, wenn wir uns nicht an manchen Stellen in Freiheit einschränken. Das ist genau Teil der Wahrheit. Das ist Leben. Leben ist eben nicht offen, vor allen Optionen zu stehen, sondern manchmal eine Wahl zu treffen. Und das andere ist am Leben vorbeigelebt. Keine Entscheidung zu treffen, ist auch eine Entscheidung. Glauben eröffnet einen Spielraum der Freiheit. Davon bin ich zutiefst überzeugt, weil ich es erlebe. Und das erste Tun des Glaubens ist das Beten. Das erste Tun des Glaubens ist das Beten. Übrigens auch jetzt nicht nur das Einzige. Aber wer betet, der rechnet mit dem Wirken Gottes. Und dieses Beten wird deshalb auch zum Kennzeichen des Christlichen. Und deshalb heißt es im Jakobusbrief, wer krank ist, der soll klagen und bitten, und wer sich freut, der soll danken und Psalmen sprechen. Wer glaubt, der handelt, aber er handelt nicht verzweifelt gegen alle anderen, sondern er handelt aus dem Gebet. Ich brauche das, dass ich Gott frage, was ist jetzt dran? Vielleicht liegt es an meinem Beruf. Ich habe ganz viele Entscheidungen zu treffen, die nicht so ganz eindeutig einzuspuren sind. Das ist vielleicht einfacher, wenn man schwarze Zahlen vor sich hat und die zusammenrechnet oder so. Aber bei mir geht es ganz oft um Sachen, wo ich echt sagen muss, da bin ich überfragt. und das führt ins Gebet. Wer glaubt, betet anders und wer glaubt, handelt anders. So, zweite Grundregel, ich lasse mich von Gott leiten. Wer betet, gibt Gott in seinem Leben Raum, davon bin ich überzeugt. Es geht gar nicht anders. Menschen bewegen sich in unterschiedlichen Lebensräumen und wer nicht glaubt, dessen Lebenswelt wird wahrscheinlich zum größten Teil vom sichtbar Bewussten bestimmt. Also die Menschen, mit denen ich umgehe, die sind sie. Ich mache mir keine Gedanken, wo die Dinge herkommen oder vielleicht mache ich sie mir, aber ich verzweifle dran. Ich mache mir keine Gedanken über die Zukunft, aber ich bin überzeugt, es kommt und es geht und es hängt alles irgendwie mit uns Menschen zusammen. Ein Baum ist ein Baum, ein Freund ist ein Freund, ein Geldschein ist ein Geldschein, ein Stein ist ein Stein. Und das kann ganz schnell umkippen in so eine Art Selbstüberhebung, wo ich sagen muss, entweder ist die Lebenswelt um meinetwillen geschaffen, dann bin ich sowas Ähnliches wie Gott, oder ich bin nur ein ganz Zufälliges darin. Da muss ich aufpassen, dass ich nicht zu kurz komme. In beiden Fällen geht es irgendwie um mich. Übrigens, davon gibt es auch eine fromme Variante. Die fromme Variante davon ist, Gott will mein Bestes, abzukoppeln von dem Gedanke, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Das ist nämlich die Aussage von dem Psalmist in Psalm 73, 28. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. So, wenn ich das beides voneinander abkopple und sage, es geht, Gott will mein Bestes, also hat er gefälligst die Aufgabe, mein Leben so gut gelingen zu lassen, wie es irgendwie geht. Aber Gott brauche ich eigentlich in der Rechnung nicht. So, dann bin ich bei der frommen Variante davon. Ich kann an Gott glauben und auch meine Ziele verfolgen. Das Interessante ist, es ist nämlich kein Glaube, das kann der Teufel auch. Der rechnet fest mit der Realität Gottes. Aber er sucht nicht seine Nähe. Das Unangenehme an der Variante ist, dass ich dann das Beste aus meinem Leben rausholen muss. Und zu allem Überfluss muss ich wahrscheinlich auch nochmal nach links und rechts schauen. So, es ist durchaus möglich, dass auch ein Sünder an Gott glaubt. Aber er verfolgt dabei seine eigenen Interessen und sagt sich, ich dirigiere Gott. An manchen Stellen in meinem Leben kenne ich das. Weil wir nie ganz frei davon sind. So, deshalb ist es nötig, dass ich neben meinen Interessen auch einen Blick durch Gottes Augen wage. Der Glaubende sagt, ich gebe Gott in meinem Leben Raum. Das ist so ein Lernprozess. An verschiedenen Stellen wird er umschrieben, ganz plakativ von Johannes dem Täufer, auch wenn es noch ein bisschen was anderes geht, das weiß ich, aber er bringt es schön auf den Punkt. Ich muss abnehmen, Jesus aber muss zunehmen. Wisst ihr, warum es in der evangelischen Kirche keine Beichte gibt? So, jetzt könnten wir ja leicht davon ausgehen, also Luther hat das Ding abgeschafft. Jetzt könnten wir ja leicht davon ausgehen, es ging irgendwie um die Macht, die über die Beichte ausgeübt wurde, oder er hatte ein Problem grundsätzlich davon, dass irgendwer davon erzählt, dass er Dinge falsch macht, oder niemand mehr macht Dinge falsch, ich weiß es nicht. Trifft es aber nicht ganz. Luther ging es tatsächlich so, dass ihm die gängige Beichtpraxis etwas zu zahnlos war. Er hat gesagt, da kommen die wirklichen Dinge kommen nicht rüber. Und dann hat es ausgesetzt, da haben auch Missbrauch und so weiter eine Rolle gespielt, ja, also dass es nicht so funktioniert hat, wie es hätte sollen, aber er hat dann irgendwo mal geschrieben, wir sollten das mal durch eine geeignete Reform ersetzen. Ist nicht so richtig passiert. Und dann, wie das so oft ist, das Provisorium bleibt. Dabei sind eigentlich Gottes liebende Augen der beste Spiegel, um uns selbst zu bespiegeln und daran zu wachsen. Alltagsbeichte ist sowas, was jedem jederzeit möglich ist und was ich selber nur empfehlen kann. Als Adam und Eva im Garten Eden von diesem Baum gegessen haben, da verstecken sie sich vor Gott und ihre Sünde trennt sie. So, jetzt achte ich mal auf meine Seitenzahlen. Ha, jetzt bin ich da, wo ich vorhin war. Jetzt ergibt es auch Sinn. Ich darf und kann vor Gott kommen, weil mir vergeben ist. Und so versuche ich, die Situation, die ich erlebe, nicht nur mit Gott vorzubesprechen, sondern ich versuche sie auch mit ihm nachzubesprechen. Versuche mit ihm über mein Handeln zu sprechen und auch über das, was ich gefühlt habe dabei. Weil es eben nicht nur eine Ebene ist, also wie hast du dich entschieden, sondern weil ja auch die Frage ist, warum hast du dich so entschieden und was ist da in deinem Kopf passiert und was hast du über den anderen gedacht, du Blöder und so, ja? Und Gott ist dann übrigens nicht der, der grundsätzlich sagt, also da hätten wir, sondern derjenige, der mit mir draufschaut und sagt, wag nochmal einen Blick durch meine Augen auf den anderen, mach's nochmal, halt's aus. Warum hat er so gehandelt? Ist es vielleicht verständlich? Kannst du dich da reinversetzen? Guck mal, ich habe ihn auch lieb. Das kriege ich hin. Was ist sein Problem? Vielleicht brauchst du da nochmal was. Vielleicht musst du nochmal nachfragen. Vielleicht hast du doch falsch entschieden. Denk nochmal drüber nach. Das ist nicht nur die Veränderung, die durch ein schlechtes Gewissen kommt, sondern das ist tatsächlich das, wo ich dann meine Perspektive verändern muss. Und das geht mir immer wieder so. Das ist genau das, wo ich sage, das ist dann ärgerlich. So, weil dann kann ich nicht bei einer Hardliner-Linie bleiben. Kann ich dabei bleiben, dass ich einfach nur sage, ich habe recht, der andere ist blöd. Also meine Erfahrung ist, in den allermeisten Fällen verändert das meinen Blick auf andere Menschen, wenn ich mit Gott drauf schaue. So, dritte Grundregel, wer betet, spürt Gottes Wirken. Ist cool, oder? Wollen wir alle, oder? Mögt ihr auch keine rhetorischen Fragen? Ich auch nicht. Jakobus, des gerechten Gebet vermag viel. Neue Waschmaschine wäre cool. Kann ich für beten. Oder ein Mercedes. Gute Idee. Ja, mal ein bisschen größer. Warum ein Mercedes? Es könnte auch gleich irgendwie der Privatjet sein. Wurde schon gepredigt. Cool. Ja, kann man ja mal machen. Aber wenn ich von Gott die Erfüllung meiner Wünsche fordere, dann hänge ich mich da irgendwo an die Sünde der Selbstüberhebung. Dann setze ich wieder diesen Punkt bei mir absolut zu sagen, das bin ich mit meinen Wünschen. Gott, erfüll sie mir. Muss jetzt sein. Übrigens, ich finde es nicht grundsätzlich falsch, für solche Dinge zu beten. An manchen Stellen im Leben kann das vielleicht mal nötig sein. Warum nicht? Ich will das ja nicht pauschal ausschließen. Ich glaube nur, dass das Pauschale dafür beten nicht bewirken wird, dass Gott uns diesen Wunsch erfüllt. Ja, ihr kennt die Floskel. Gott antwortet auf jedes unserer Gebete, aber er hört nicht alle unsere Bitten. So eine Formel kann man immer verwenden. Keiner weiß genau, was damit gemeint ist, aber es auf jeden Fall klingt gut. Wer betet, dessen Lebenswelt verändert sich. Dass ich überall, in jeder Person, in allen Umständen das barmherzige Wirken Gottes sehen darf und damit rechnen darf. Zwar wie das geschieht, das bleibt aber ein bisschen offen. Und das gehört zu den Grundüberzeugungen meiner Glaubensfreiheit, dass nämlich Gott ein Stückchen größer ist als ich und dass ich ihn mir nicht verfügbar machen kann. Auch nicht dann, wenn ich klare Wünsche an ihn formuliere. Ich bin nicht sein Chef. So, und diese Glaubensfreiheit lässt sich aber nicht ohne das alte Wort leben, das so ein bisschen merkwürdig klingt, Anfechtung. Wer erwachsen wird, der spürt etwas in seinem Leben, nämlich dass Krankheiten manchmal vielleicht nicht so wie erwartet abheilen oder dass Menschen sterben. Das gehört meistens, glaube ich, so zu den Lebenserfahrungen hinzu, es sei denn, man stirbt sehr jung selber. Obwohl vielleicht andere Menschen dafür gebetet haben. Und dann steht das Gebet der Hoffnung auf Gottes Wirken allen Erfahrungen des Sinnlosen, des Tragischen, des Unverständlichen gegenüber. Es ist schrecklich, was in Israel die Tage passiert ist, oder? Unmenschlich schrecklich. Und ich stehe davor und ich bin zornig. Ich bin richtig zornig. Über so viel menschenverachtenden Hass. Das geht nicht in meinen Kopf. So, ich kann jetzt Gott da ganz aus der Rechnung rauslassen, kann sagen, der kann nichts für. Oder ich kann ihn dafür anklagen, das bringt auch nichts. Aber ich finde es richtig, mit ihm darüber zu reden. Manchmal ist Glauben wie das Balancieren über so eine Verzweiflung. Der Angefochtene, der kann beides, der kann abstürzen und sich dafür entscheiden, dass er in die Verzweiflung stürzt. Aber er kann auch mit Gott an seiner Seite ruhig und im Gleichgewicht seinen Lebens- und Glaubensweg fortsetzen. Es ist möglich. Nicht, weil wir alleine auf diesem Seil stehen, sondern weil Gott da mit uns ist. So. Vierter, letzter Punkt. Ihr habt es bald geschafft. Nächstes Mal, wenn ich nicht alles zweimal predige, dann bin ich auch ein bisschen schneller durch. Gebet stiftet Freiheit. Beten ist auch so ein Balanceakt. So erlebe ich es zumindest. Zwischen Vertrauen und mich Gott hinschmeißen, meinem Papa. Und Anfechtung. Warum passiert denn da was, das ich nicht verstehe? Kann ich ausklammern, weiß ich. Kann ich auch einfach sagen, kann Gott nichts für, aber das wäre ja nicht fair. Wenn ich Gott als den Weltenlenker, als den Schöpfer anbete, dann kann er etwas dafür. Es hängt immer mit ihm zusammen. Er kann eingreifen. Damit rechne ich. Und weil ich weiß, dass er wirkmächtig ist und dass er eingreifen kann und dass er handeln kann, hängen die Dinge auch immer mit Gott zusammen. Es gibt keinen Raum, in dem er nicht wäre. Deshalb ist Gebet bei mir immer ein Balanceakt, irgendwo zwischen Vertrauen und Anfechtung, zwischen Glauben und Zweifeln. So, und Glauben heißt, ich befreie mich von dem Korsett, in das mich irgendwelche Regeln zwängen wollen. Dafür darfst du nicht beten. So kannst du Gott nicht kommen. In der Sache brauchst du ihn gar nicht fragen. Und ich lebe aus dieser Freiheit, die mir Gott schenkt. Ich bin für mein Denken und mein Handeln verantwortlich, aber ich erkenne darin auch Gott, der mir diese Freiheit schenkt. Und ich vertraue auf sein Wirken in der Welt und ich vertraue darauf, dass er dieser Welt in Barmherzigkeit entgegenkommt. Manchmal ganz offen und direkt und sichtbar. Und manchmal im Verborgenen. Das kann heißen, warum tut Gott hier nichts für mich? Oder bin ich reich gesegnet? Und es kann heißen, warum schreitet Gott nicht in Israel ein? Oder wie genial, was er tut? So, Glaube ist übrigens auch kein Airbag. Kein Raum des Gottvertrauens, in dem mir nichts passieren kann. Sondern ein Raum der Freiheit. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Ein Raum, in dem wir als Familie, als Einzelne, als Gemeinde zusammen ein Stück Gottes Freiheit erkunden können. So, und dieser Weg, dieser Raum ist gepflastert mit Erfahrungen von Gewissheit und von Gebetserhörungen. Und er ist genauso manchmal auch gepflastert von Anfechtung und Verzweiflung. Glauben verändert sich, glaube ich, im Laufe eines Lebens. Aus einem Kinderglaube wird ein erwachsener Glaube. Und so mancher verwendet das Wort Kinderglaube sehr abfällig. Wir brauchen erstmal ein Grundvertrauen in Gott. Deshalb kann, glaube ich, Jesus auch sagen, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Wir brauchen erstmal ein Grundvertrauen. Und dann kann die Erfahrung daraus wachsen, dass Gott nicht alle unsere Wünsche erfüllt, aber dass er doch der liebende Vater ist. Wir haben heute einen Segnungsgottesdienst. Und segnen heißt in seinem Kern darum bitten, dass Gott uns begegnet. Segen ist eben nicht ohne Gottes Zuwendung zu haben. Und das wäre auch überhaupt nicht sinnvoll. Und ihr habt die Möglichkeit, jetzt gleich ausgedehnten Lobpreisblock für euch beten zu lassen. Hinten werden 3 Segnungsteams bereitstehen. So, ihr müsst gar nichts sagen. Ihr könnt auch einfach hingehen und ihr könnt euch segnen lassen. Und die Segner werden hören und das, was sie hören, werden sie aussprechen über euch. Oder ihr könnt was sagen. Ihr könnt auch was für euch sagen. Vielleicht trefft ihr ja für euch und in euch die Entscheidung, Gott darum zu bitten, dass ihr euer Handeln auf ihn ausrichtet. Oder es geht euch darum, dass ihr sagt, ich würde gerne dieses dein Handeln in meinem Leben sehen und spüren dürfen. So, dann könnt ihr euch auch dafür segnen lassen. Kleiner Tipp von mir, beten. Wer betet, spürt Gott auch. Sorry, ich muss aufpassen, kein Automatismus. Ja? Also nicht unmittelbar, nicht so im Sinne von, ich bete jetzt, dann muss Gott auch in meinem Leben spürbar werden. Es gibt Phasen in unserem Leben, da ist Gott uns verborgen. Aber der richtige Weg ist, ihn zu suchen. Oder ihr bittet darum, dass Gott euch weiter in dieser Freiheit führt. Ich weiß ja nicht, was ihr in eurem Leben vielleicht als Lebenslügen noch habt, die euch gefangen nehmen. Oder ihr habt eine Schuld zu bekennen. Ich weiß nicht, ob das der richtige Rahmen ist, das vor den Segnern zu tun, vielleicht. Aber vielleicht ist der richtige Rahmen, dann auch das für euch zu machen und euch dann von den Segnern Vergebung zusprechen zu lassen. Oder ihr tretet schlicht in die Gegenwart Gottes und lasst euch zusprechen, dass er mit euch ist. Ich möchte beten. Jesus, danke, dass du da bist. Dass darauf Verlass ist, dass du da bist. Und danke, dass du heute auch in Israel bist. Danke, dass du heute auch in der Ukraine bist. Danke, dass du überall auf der Welt und in all diesen Krisenherden bist, die gerade brennen, wo Dinge passieren, die schrecklich sind, wo Menschen verzweifeln, wo Menschen auch zu Tätern werden und zu Opfern. Danke, dass du heute Morgen hier bei uns bist. Bei mir, bei uns, bei jedem Einzelnen. Dass wir dir nicht zu klein und nicht verborgen sind. Danke für jedes Wort, das du heute Morgen sprichst, für jedes Herz, das du heute Morgen erreichst. Für jeden Gedanke, den du heute Morgen anstößt, für jede Umarmung, die du heute Morgen auslöst. Für alles, was heil wird. Für jeden, der heimkommt. Und so bitte ich dich, dass du die Zeit, den Lobpreis, die Anbetung, die Zeit mit dir, die Segne und jedes Gebet segnest. Und dass du Begegnungen schenkst mit dir und mit deinem Heiligen Geist, die weiterführen und in Freiheit führen. Die festmachen, die mutig sind und verändern. Amen.